Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Das Internet, das Zeitungssterben, diese großen bösen Worte, tatsächlich die großen Feinde des Feuilletons sind. Das glaube ich nicht, denn auch die junge Generation liest Feuilleton-Texte online.
Also wenn Sie für bestimmte Blätter schreiben, wird Ihre Stimme gehört. Sie werden dann irgendwie auch anerkannt sozial. Aber sozusagen die Bezahlung, die findet praktisch nicht statt. Aber es geht wirklich um das Herz der Demokratie.
Es ist gar nicht nur ein Problem des Geldes. Es ist eine Einstellungsfrage, dass die Kultur als ein weichen Faktor immer ganz am Schluss kommt. Das ist das Problem, es ist ein gesellschaftliches Problem.
Nach Redaktionsschluss heute mit Brigitte Beetz und unter anderem Beatsche Kuriger.
Ich bin Kunsthistorikerin, ich bin Kuratorin, ich habe viel geschrieben, ich bin Kunstkritikerin. Ich leite im Moment eine Fondation Vincent Van Gogh in Arles in Südfrankreich. Ich habe vorher 20 Jahre im Kunsthaus Zürich als Kuratorin gearbeitet. Ich habe früh mit Schreiben begonnen in einer Tageszeitung, kenne also auch die Kunstkritik von der Praxis her.
Das heißt, Sie haben eine große Expertise, was sowohl die Medienberichterstattung über Kunst angeht, aber was auch Kunst selbst angeht. Und Sie sind unzufrieden mit dem, was landläufig heutzutage als Kulturkritik, als Kunstkritik bezeichnet wird in den Medien. Sie haben das weiter ausgeführt, genauer ausgeführt in der Neuen Zürcher Zeitung in einem Artikel, der ist überschrieben mit unter anderem: Die Tage der Kulturkritik sind gezählt. Frau Kuriger, woran machen Sie das fest?
Ich glaube, ja, es ist klar, wie alle wissen, die Feuilletonseiten sind geschrumpft, das Personal ist geschrumpft. Und die Kultur wird als erstes weggespart, wenn die Zeitungen wegen der Digitalisierung Probleme kriegen. Ist das einfach sehr besorgniserregend, wenn die Kultur so an den Rand gedrängt wird und alle, die sich noch mit Kunst und überhaupt Kultur beschäftigen, als eine kleine Elite an den Rand gedrängt wird. Weil das auch eine gefährliche Situation ist, wenn die Kultur nicht mehr ernst genommen wird als wichtiger Bestandteil einer Gesellschaft, wenn dort am ehesten noch gespart wird, auch wenn es einem gut geht. Aber wir wissen natürlich, dass die Digitalisierung ein Problem verstärkt hat, das schon älter ist, dass nämlich die Printmedien auch ein Problem haben mit der Massenkultur und auch immer auf mehr auf Anbiederung machen. Ja, natürlich bin ich sehr besorgt, dass es geht mir nicht um klassisches Feuilleton, um klassische Open-Kritik oder Kunstkritik. Es geht darum, dass die Wertschätzung von dem, was künstlerische Beiträge in einer Gesellschaft darstellen, dass das nicht mehr ernst genommen wird, dass das zu wenig ernst genommen wird.
Wer auch schon lange im Geschäft ist, im Geschäft mit der Kultur als Journalist, der ist Werner Bloch, nicht nur im Kulturbereich tätig. Herr Bloch, mögen Sie sich auch mal kurz vorstellen?
Ja, ich bin Journalist und Autor. Ich schreibe seit fast 30 Jahren für die FAZ, Zeit, Süddeutsche, einige andere. Mache auch Hörfunk für Deutschlandfunk, ARD und so weiter.
Ist das eine berechtigte Kritik, die Beatsche Kuriger da formuliert?
Ja, da stimme ich Ihnen grundsätzlich natürlich zu. Das hängt zusammen mit dem, was man als Zeitungssterben betrachtet oder auch mit der Reduktion einfach von Platz. Also bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gab es bis zum Jahr 2002 jeden Tag 14 Seiten Feuilleton. Da war dann eine Seite Fernsehen und eine Seite Hörfunk. Aber es waren immer noch 12 sozusagen ausgewachsene Seiten mit Kritik aller Art. Das kann man sich heute kaum vorstellen. Das gab es jeden Tag. Und inzwischen ist es ungefähr die Hälfte davon. Die FAZ leistet sich immerhin noch ein großes Feuilleton. Es gibt ja noch die Süddeutsche, die Zeit und die Welt, aber sagen wir mal, und die Neue Zürcher Zeitung natürlich. Aber es geht sozusagen doch mit dem Platz bergab. Da hat Frau Kuriger ganz sicher recht. Die Frage ist, ob damit auch eine Abwertung oder eine geringere Wertschätzung einhergeht. Ja, durch das Internet ist es halt einfach so, dass wenige Leute eigentlich Zeitungen tatsächlich lesen. Darunter leidet natürlich auch das Feuilleton. Also selbst mein Sohn, der nun wirklich auch praktisch meine Karriere als Journalist mitverfolgt hat, der würde sich auch keine Zeitung kaufen und gibt nicht 3,50 Euro für eine Zeitung aus. Und dadurch schrumpfen natürlich die Formate. Eine große Geschichte, eine hintergründige Geschichte braucht einfach Platz. Und wenn Sie eine halbe Seite haben in der Zeitung oder eine Viertelseite, dann ist das einfach wirklich ein Pfund. Da haben Sie wirklich Informationen in der Tiefe und nicht diese schnellen Häppchen, die man im Internet natürlich auch lesen kann. Also ich halte das Feuilleton für unverzichtbar. Ich halte es für eine Katastrophe, dass sozusagen im Zuge der abnehmenden Printmedien das Feuilleton speziell darunter leidet und dass Leute, die jetzt nachwachsen, gar nicht mehr wissen, was ihnen entgeht, weil sie denken, na, ich kriege doch alles gratis im Internet, ich gucke mal unter Spiegel oder FAZ im Internet, dann habe ich es doch auch. Also man hat es dann eben gerade nicht. Und insofern würde ich jetzt Frau Kuriger da schon sehr entschieden zustimmen.
Was bedeutet das denn für Sie als Freiberufler, dass die Räume im Feuilleton immer mehr schrumpfen?
Naja, natürlich nichts Gutes. Ne? Dann gibt es eben mehr Konkurrenz um die Plätze. Es gibt ja sehr gute Feuilletons immer noch, aber da sind natürlich dann auch hochqualifizierte Kollegen. Es gibt sozusagen alle Themen der Welt, die dann konkurrieren. Da muss man schon eine sehr gute Geschichte haben, damit sie gedruckt wird. Im Radio würde ich sagen, ist es auch nicht so viel besser, die Situation. Es gab früher in den Glanzzeiten des Radios, in den 60er, 70er, 80er Jahren, vielleicht bis ins neue Jahrtausend noch, gab es viel mehr Plätze, es wurde sehr viel mehr Kulturthemen behandelt. Also ich glaube leider Gottes, dass in der Tat wir da so ein bisschen auf dem absteigenden Ast sind und dass man das aber auch nicht hinnehmen muss. Also meine Hoffnung ist eigentlich, dass bei den jungen Leuten, die ja sehr klug sind, die sich anders informieren, die jetzt auch gerne Podcasts hören, dann auch wieder vielleicht zum Radio mehr kommen, dass denen das irgendwann dämmert und dass es vielleicht mal eine Renaissance des Feuilletons geben könnte. Also ich traue das der jungen Generation zu.
Stichwort junge Generation, da komme ich gleich auf unsere Kollegin Laura Ewert, die neben Ihnen in Berlin sitzt. Zumindest in unserer Runde sind Sie die Jüngste, Frau Ewert. Wie erleben Sie das, den Zustand der Kulturkritikberichterstattung?
Naja, in den 20 Jahren, in denen ich diesen Job mache, habe ich natürlich eine starke Veränderung wahrgenommen in verschiedene Richtungen. Also wenn man sich zum Beispiel die Startseiten von Spiegel Online anschaut oder von Welt.de, dann sieht man, dass der Kulturbereich oder der Feuilletonbereich so weit nach rechts gerutscht ist, dass man ihn gar nicht mehr sieht, ohne irgendwie weiter zu schieben zu müssen. Wo ich aber widersprechen würde, ist das Internet, das Zeitungssterben, diese großen bösen Worte, tatsächlich die großen Feinde des Feuilletons sind. Das glaube ich nicht, denn auch die junge Generation liest Feuilleton-Texte online und viele Texte, die Kulturthemen betreffen, verlaufen irgendwie auch im Internet und laufen dort ganz gut. Was aber definitiv der Fall ist, dass man mit Kulturtexten nicht unbedingt Digitalabos verkauft. Es sei denn, man verbindet den Text irgendwie noch mit Sex und Rückenschmerzen, dann fahren die Leute wieder drauf ab und klicken auch mal auf ein Abo. Was das für Gründe hat, ist, glaube ich, schwer zu sagen, ist aber tatsächlich irgendwie eine sehr interessante Frage. Und es gibt aber auch positiv Beispiele, wenn wir uns zum Beispiel Zeit Online anschauen. Die haben zum Beispiel vom letzten Jahr, glaube ich, den Ex-Chefredakteur der Spex eingestellt. Und der hat da in den letzten Monaten so viel Musik-Content auf die Seite gehoben, dass Zeit Online mittlerweile mit zu den wichtigsten Musikmagazinen gehört. Und auch eine Menge junge Leserinnen und Leser ranholt, nämlich mit Themen, die Kultur besprechen, die in der jüngeren Zielgruppe relevant ist. Also von daher bin ich so ein bisschen, möchte nicht ganz so schwarz malen, aber sage natürlich auch, das sieht alles nicht gut aus. Wir müssen gleich auch noch mal über Honorare sprechen, aber jetzt will ich auch nicht noch weiter sprechen.
Aber lassen Sie uns gerne schon mal über Honorare sprechen. Sie haben da ja auch einige Erfahrungen gemacht.
Ja, wie jeder freie Journalist, jede freie Journalistin. Ich habe nur tatsächlich mit den Ohren geschlackert und musste die Tränen unterdrücken, als ich vom Tagesspiegel angefragt worden bin, ob ich nicht für den Kulturteil Ausstellungseröffnung oder Ausstellung besprechen möchte. Und die sehr nette Redakteurin mir sagte, ja, wir zahlen jetzt für einen Aufmacher 110 Euro. Und hat damit zu tun, dass irgendein schlauer, wahrscheinlich McKinsey-Typ gesagt hat, hey, wenn wir jetzt das Format verkleinern, dann können wir Geld sparen. Und das führt dazu, dass die Artikel kürzer sind und man dann auch nochmal irgendwie ein wirklich schweinemäßig kleines Honorar durchdrücken kann. Und da würde ich ganz gerne nämlich auch nochmal darauf hinweisen, dass man die Krise des Feuilletons nicht eins zu eins an Leserinnen und Leser durchreichen kann und sagen können, die jungen Leute, die sich jetzt nur noch im Internet rumtummeln, die zahlen dafür nicht. Das stimmt halt nicht so ganz, sondern es hängt auch damit zusammen, dass Verleger in den letzten, weiß ich nicht wie viel Jahrzehnten, sich dran gewöhnt haben, recht easy, recht gutes Geld zu machen. Und das, denen passt denen es nicht, dass sie jetzt nicht mehr so viel Geld machen. Ja, also seitdem ich in diesem Job bin, wird den Redakteurinnen und Redakteuren erzählt, ihr müsst Geld sparen, ihr müsst Geld sparen. Es sieht alles ganz, ganz düster aus. Und das machen die Redaktionen auch. Aber wo nicht so richtig viel Geld gespart wird, ist irgendwie bei den Leuten, die als Millionär nach Hause gehen mit Zeitungsprodukten. Und da würde ich ganz gerne nochmal weiter oben anfangen. So.
Wenn man das vielleicht nochmal erklärt, wenn man jetzt sagt, sie kriegen für einen Aufmacher, würden sie 110 Euro bekommen für eine Ausstellungseröffnung. Was hängt für Sie da an Arbeit dran?
Naja, das ist immer ein bisschen schwer zu sagen, weil natürlich hängt da erstmal die Arbeit dran, dass ich erstmal weiß, auf welche Ausstellungseröffnung ich gehen muss. Also das heißt, ich habe ein Netzwerk von Menschen, die ich kenne, die mir irgendwie Tipps geben, oder ich habe ein Netzwerk von Galeristen und Galeristinnen. Das ist ja erstmal was man aufbauen muss über Jahre oder Jahrzehnte. Dann geht man zu dieser Ausstellungseröffnung oder zu der Preview. Das dauert 2 Stunden. Wenn man sich danach noch auf Drinks einladen lässt, da ist man natürlich selber schuld. Dann dauert das nochmal 4 Stunden. Das würde ich jetzt nicht als Arbeitszeit mit dazu rechnen. Dann trifft man den Künstler oder die Künstlerin zum Gespräch. Das dauert zwischen 1 und 2 Stunden. Dann hat man 1 Stunde Fahrzeit. Dann hat man die Fahrkosten. Dann tippt man das Interview ab oder hört es nochmal ab. Das dauert dann auch 1 Stunde. Dann fängt man an zu schreiben. Das hängt auch immer davon ab, wie schnell man ist. Aber ich würde, wenn ich schnell schreibe und einen Text nochmal liegen lasse und nochmal durchlese, brauche ich dafür mindestens auch 4 Stunden. Also es sind wahrscheinlich 1 bis 2 Arbeitstage. Aber was wir da ja noch gar nicht besprochen haben, ist die Abzüge, die Steuern, die Krankenversicherung, all das. Also das ist ja, ne, das ist ja, muss man dazu auch noch bedenken.
Herr Ploch, da haben Sie noch die besseren Zeiten erlebt, oder?
Nein, die Bezahlung war nie gut. Also ich kenne niemanden, der Journalist geworden ist, weil er besonders gut bezahlt wird. Das ist dramatisch, was Frau Ebert eben beschrieben hat. So ist es. Ich würde sagen, wer Geld verdienen will, der darf kein Journalist werden. Die Arbeit ist natürlich unendlich viel größer, als man sich das vorstellt. Wenn man da, was weiß ich, 120 oder 180 Zeilen sieht, das ist oft eine Woche Arbeit. Ich habe Geschichten gemacht, da sind sie 3 Wochen dran. Ich war letztes Jahr in Namibia mit der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Da wurden die ersten Kunstwerke zurückgegeben in Windhoek. Wissen Sie, da sind sie 8 Tage unterwegs und da bereiten sich 1 Woche drauf vor und das müssen sie hinterher abschreiben. Und dann gab es einen sehr großen Artikel in einer sehr großen Zeitung. Das schreibt sich nicht in einem halben Tag. Also sie sind da mit 3 Wochen möglicherweise beschäftigt. Ich sage Ihnen jetzt das Honorar nicht. Aber
schade.
Das ist ein bisschen traurig. Das war aber früher im Prinzip auch nicht so anders. Es ist interessant, dass die Gesellschaft auf der einen Seite natürlich ein hohes soziales Renommee vergibt, ein Prestige. Also wenn Sie für bestimmte Blätter schreiben, wird Ihre Stimme gehört. Sie werden dann irgendwie auch anerkannt sozial. Aber die Bezahlung, die findet praktisch nicht statt. Ein Kollege von der FAZ, mit dem ich da vor 20 Jahren mal drüber gesprochen hatte, der meinte, naja, das ist halt so. Die Gesellschaft zahlt halt das, was es ihr wert ist. Und das stimmt nicht, weil es ja eben, wie ich gesagt habe, das eigentliche Honorar ist praktisch das soziale Ansehen, die Tatsache, dass sie bestimmte Dinge sehr aus der Nähe verfolgen können und so weiter. Aber mit Geld hat das alles nichts zu tun.
Nun kann man ja ein bisschen zynisch dann immer sagen, ja, Augen auf bei der Berufswahl. Also wer Journalist wird, ist sozusagen auch selber, hat sich das selber gewählt. Aber Frau Koriger, Ihr Punkt ist ja noch ein anderer. Sie machen sich ja weniger Sorgen um die Journalisten, oder?
Ja, doch auch. Ich meine, es ist bei mir so gewesen, das war in den 70er Jahren, frühen 70er Jahren, beim Tagesanzeiger Zürich, da waren wir 5 Kunstkritiker und einer war der Chef, der Redaktor, die anderen waren halbfrei, die hatten ein Fixum und konnten noch andere Sachen daneben machen. Ich studierte noch und heute ist da nicht mal mehr eine ganze Stelle. Da ist jetzt jemand, der hat so eine Art halbe Stelle und schreibt noch für andere Zeitungen. Also es hat sich reduziert. Natürlich, gerade die Freien würden eigentlich auch tolle neue Ideen reinbringen, weil die reisen vielleicht und es geht ihnen nicht ums Geld, aber da ist nicht mal mehr Platz dafür. Also das muss man schon sehen, das muss man auch diskutieren. Und Internet ist noch kein Ersatz. Da muss man irgendwie die Kultur noch erfinden, die im Internet die gleiche Elektrizität entwickeln kann, wie das früher ein Feuilleton machen konnte.
Wie wirkt sich das denn auf die Kunst und die Künstler aus, wenn da so weniger drüber berichtet wird?
Ja, das ist ganz verheerend, weil Kunst entsteht nur, wenn man drüber redet. Wenn jemand im stillen Kämmerlein das tollste Meisterwerk macht und es wird nicht drüber geredet, existiert es nicht. Und das ist der Künstlerschaft eigentlich wichtiger, die Auseinandersetzung mit dem, was sie denken, machen, vorsetzen, was eben auf einer anderen Ebene etwas zu bedeuten hat als das, was sonst in der Tagespolitik, in der Zeitung diskutiert wird. Und wenn das nicht mehr geschieht, dann verarmt eine Gesellschaft.
Darf ich mal kurz einschreiten, vielleicht doch mit einer kleinen Differenzierung. Wir haben jetzt vieles kritisiert, auch am Internet, an der Situation der Verlage und so weiter. Aber man muss natürlich sehen, dass das Internet auch einen enormen Push gebracht hat. Also die Diskussion zum Beispiel jetzt über den Kolonialismus, über die Rückgabe der Kulturgüter. Die wäre in den klassischen Feuilletons natürlich auch heftig gelaufen, wenn sie 20, 30 Jahre früher passiert wäre. Aber sie hat natürlich durch das Netz und durch den freien Zugang zum Netz ganz andere Fahrt gewonnen. Jeder kann sich irgendwie an diesen Debatten beteiligen. Und die Kultur hat sich ja auch sehr geändert. Vor 30 Jahren war ein Museumsbesuch eine relativ exotische Sache. Da ging man vielleicht Sonntagnachmittag hin mit den Kindern, wenn man Studienrat war oder so. Heute sind die Museen irgendwie Teil der Gesellschaft geworden in einer ganz anderen Art als früher. Das heißt, das, was da stattfindet, gerade im Pergamonmuseum oder in anderen Museen oder in Paris oder in Afrika, ist auf einmal ein Thema. Und das hat sich enorm verändert. Das weiß man nur, wenn man selber ein paar Jahre länger gelebt hat. Früher waren viele Themen einfach dann relativ exotisch. Die haben eben dann Kritiker interessiert und eine gewisse Gruppe. Inzwischen diskutiert eigentlich fast die gesamte Gesellschaft mit. Was fehlt, glaube ich, das Problem ist ein bisschen die Tiefe, weil man ist dann ganz schnell drin in kurzen Texten. Ne? Also gibt ja Zeitungen, die eben jetzt das Format reduziert haben und jetzt eben sehr viel kürzere Texte haben, wie Frau Ebert das auch beschrieben hat. Naja, ich brauche aber vielleicht schon mal eine halbe Seite in einem so kleinen Format, um überhaupt die Hintergründe zu erklären. Ich habe aber nur eine halbe Seite, um die ganze Geschichte zu erzählen. Und da funktioniert es nicht mehr. Das geht nicht. Das ist bedauerlich, dass der Platz reduziert worden ist. Gleichzeitig ist das Interesse von der Gesellschaft größer geworden, das eigentlich gut ist. Aber wir müssen wieder zu dieser Tiefe zurück und wir müssen zumindest das Angebot machen. Deshalb ist ja die Zeit auch ein unglaublich erfolgreiches Blatt. Also bei dieser Qualität muss man sich vorstellen, eine unfassbare Auflage, verdient viel Geld die Zeit mit hoher Qualität. Also das Argument, mit Qualität kann man kein Geld verdienen, das ist kein Argument. Aber wir brauchen eben noch vielleicht ein bisschen mehr als auch nur die Zeit, sondern auch in vielen anderen Blättern und Formaten brauchen wir ein bisschen mehr Tiefe und vielleicht auch ein bisschen weniger Geschrei, ein bisschen weniger, sagen wir mal, aufgebrachte Meinung, sondern es schadet auch nicht, wenn man so das eine oder andere auch noch weiß oder lernt oder erfährt. Also ich erfahre ganz gern jeden Tag was Neues. Und das macht dann auch Spaß, dann danach zu diskutieren und nicht einfach nur so seine Meinung auszuposaunen.
Ich würde ganz gerne noch mal festhalten, dass natürlich der Journalismus noch nie ein Beruf war, wo man einfach reich geworden ist. Aber die Honorare sind gesunken, nicht nur in den letzten Jahren, sondern auch in diesem Jahr. Also die Welt kürzt, der Fokus kürzt, Bruder und Ja, kennen wir auch, kürzt nicht nur, sondern killt. Das stelle ich bei Arbeitgebern fest, die plötzlich 100 Euro weniger Honorar zahlen. Und dadurch verändern sich Arbeitsbedingungen und dadurch verändert sich auch Inhalte in den Zeitungen oder im Internet. Also wenn ich mir anschaue, dass dann Ausstellungen auch nur besprochen werden, wenn man da hinfahren kann und dann muss man von Berlin in die Schweiz fahren. Das zahlt aber keine Redaktion, ja, keine Zeitung, kein Radio. Dann werden nur diese Ausstellungen besprochen, wo das Museum sagt oder die Galerie, wir laden die Journalisten und Journalistinnen hier ein. Und das würde ich noch nicht als Inhalte kaufen verstehen, ja, weil natürlich auch eine kritische Berichterstattung daraus folgen kann. Aber es verändert eben das, was vorkommt. Und das verändert aber vielleicht auch zum Positiven, dass junge Leute, die vielleicht noch studieren, über abseitigere Kunst, noch nicht so etablierte Kunst oder Popkultur schreiben, wo die Leserinnen und Leser dann erfahren, was in Berlin, Neukölln und Wedding los ist. Ja, die aber auch noch die Möglichkeit haben, für weniger Geld zu arbeiten. Das kann auch einen positiven Effekt haben, auch wenn ich das nicht idealisieren möchte.
Haben Sie denn auch schon mal versucht, über Online-Medien Geld zu verdienen? Ist das überhaupt möglich?
Ja,
also
natürlich.
Über reine Online-Medien?
Ja, natürlich. Aber die zahlen dann weniger. Ich mache ein Beispiel, weil ich rede sehr gerne über Zahlen offen und ich finde das wichtig. Das wunderbare Monopolmagazin, das ich sehr gerne mag, zahlt für einen Artikel im Heft 250 bis 450 Euro. Online sind es 100 bis 150 Euro, auch wenn man irgendwo hinreist. Das ist so. Das ist ein großer Unterschied und das ist wahnsinnig. Und wenn dann Kolleginnen und Kollegen sagen, ja, dann verhandelt doch mal besser. Man darf nicht für diese Löhne arbeiten. Solange da jemand verarbeitet, dann sind wir selber schuld. Ja, nett, aber es geht halt nicht anders. Ja, man kann dann verhandeln und kriegt dann auch mal 50 Euro mehr. Aber es ist unser Beruf. Ja, wir müssen es machen. Wenn wir es nicht machen, verdienen wir kein Geld und zwar gar keines.
Aber ich glaube, es gibt noch einen anderen Aspekt. Ich habe während etwa 10 Jahren das Magazin der Tate in London mit herausgegeben und wir hatten die tollsten Autorinnen und Autoren, weil das halt die Tate in London ist, berühmtes Museum und wir konnten super Schriftstellerinnen und Künstler dazu gewinnen, hier was zu schreiben. Hätte man sie gefragt, etwas für die Online-Version zu schreiben, hätten sie es nicht gemacht. Aber weil es in einer Auflage von über 100.000 als Magazin gedruckt wurde, hat man auch mit kleinem Honorar, konnte man eben tolle Autorschaft dafür gewinnen.
Das ist natürlich auch immer noch was Tolles und was Besonderes. Also wenn ich einen Artikel in der Zeit veröffentliche, dann ruft mich meine Mutter an und mein Schwager und der Ex-Nachbar schreibt, kannst du mir mal ein PDF schicken, weil das ist online unter der Paywall und ich will mir die Zeitung nicht kaufen. Ja, wenn ich auf Zeit online einen Artikel veröffentliche, dann rufen mich die Leute nur an, wenn es irgendwie eine These, der Text eine These hat, der sie widersprechen wollen. Also es ist was Besonderes immer noch, die Printzeitung und das finde ich auch total schön.
Ja, ich habe mir nur überlegt, ob wir vielleicht auch in so einer Zwischenzeit dann doch immer noch sind, obwohl das Internet ja kein Neuland mehr ist. Also wo es quasi diesen Einweg dieser klassischen Kulturkritik, die halt sehr wirkmächtig ist, weil sie eben gedruckt zu lesen ist, weil das eben auch als hochwertiger gilt, warum auch immer existiert und das Internet mit seinen Möglichkeiten sich eben doch gerade vielleicht in diesem Bereich noch nicht so breitflächig durchgesetzt hat? Kann man sich das vorstellen oder ist das jetzt von mir ein falscher Gedanke?
Nein, ich glaube, das ist genau der Punkt. Wir sind einfach in einer Übergangszeit. Auch das klassische Feuilleton muss neu erfunden werden. Eigentlich hat man bei den Zeitungen das Momentum verpasst, schon in den 70er Jahren, als die Popkultur wirklich akzeptiert wurde und man sah, es gibt Intelligenz in der Massenkultur, das ist möglich, es kann ein Massenpublikum ansprechen und Intelligenz und Komplexität schließt sich damit nicht aus, aber man hat darauf nicht wirklich innovativ reagiert und das ist noch immer ein Problem heute. Kultur hat immer noch ein Potenzial, das nicht ausgeschöpft wurde und im Gegenteil durch die Digitalisierung nochmals einen Dämpfer gekriegt hat und brach liegt. Ich glaube, man muss die Kultur neu entdecken, neu vitalisieren.
Ich glaube aber auch, dass die Digitalisierung da eine Chance bereithält. Also ich glaube, eine Chance könnte daran liegen, dass wir also anbieterübergreifende Plattformen im Internet entwickeln, die in journalistische Inhalte von verschiedenen Zeitschriften, Zeitungen anbieten. Weil ich und auch ganz viele meiner Freunde erleben das so, dass wir jetzt den Artikel aus dem Feuilleton der SZ, den einen gut finden, aber och, bitte jetzt keine die ganze Zeitung kaufen wollen, weil uns die Opernberichterstattung jetzt eher weniger interessiert. Und so wie das vielleicht vor 15 Jahren noch stärker der Fall war, ein Artikel ist im Feuilleton erschienen und dann wurde in Freundeskreisen darüber diskutiert, das findet ja immer noch statt. Es ist nur erschwert, weil viele dieser Artikel hinter der Paywall sind und niemand möchte 4, 5, 6 Digitalabos abschließen. Auch nicht Menschen, die damit beruflich zu tun haben. Aber wenn ich ein Abo habe, dafür im Monat 10 Euro bezahle oder 15 und dafür Zugriff habe auf Zeit, FAZ, Monopol, Taz und so weiter, dann ist das wieder zugänglich. Dann ist das Sprechen über Kultur und die Verhandlung darüber und was Kritikerinnen und Kritiker darüber sagen, auch wieder möglich. Und ich sehe da eine Chance, dass wir das Sprechen und das Schreiben über Kultur neu entdecken können.
Und es müssten wahrscheinlich auch die Medienmacher jetzt nicht im Sinne von den Journalistinnen und Journalisten teilnehmen, sondern wirklich die Verantwortlichen in den Redaktionen, oder?
Ja, das ist was in den Geschäftsführungen entschieden werden muss.
Naja, die wollen natürlich ihre Zeitung verkaufen. Wenn ich das beste Feuilleton habe in Deutschland, dann werde ich das doch nicht preisgeben und werde mich mit Leuten, die längst nicht so gut sind wie ich, auf eine Plattform stellen und dann bekomme ich ja dafür gar nichts. Also ich denke schon, dass der Qualitätsanspruch, der muss ja jeden Tag neu verteidigt werden und warum sollte man das aus der Sicht der besten Zeitung machen? Das wäre schön, es ist ein wunderbarer idealistischer Gedanke.
Nein, es geht darum, dass man nicht ein Abo verkauft, sondern dass man sich zusammentut und alle Zeitungen sozusagen ein Abo verkaufen und jeder kriegt aus diesem Pott dann Geld, sondern es ist einfach nur eine Möglichkeit, noch mehr Abos zu verkaufen. Die Marken sind immer noch eigen, aber es ist wie bei Spotify, ja? Da gehe ich drauf und höre mir Britney Spears an und Rammstein als nächstes und genauso gehe ich auf eine Plattform und lese mir erst die Zeit durch und dann den Spiegel. So. Das ist einfach moderner Umgang mit Zeitung. Keiner hat mehr diese eine Lieblingszeitung.
Das stimmt. Und den einzelnen Artikel kauft man eben dann doch nicht, ne?
Nee, weil man es auch nicht kann. Also weil man ja Abos abschließen muss. Und es gibt ja wenige Modelle, wo man für einzelne Artikel bezahlen kann.
Jetzt mal unabhängig vielleicht von diesen technischen Fragen steht ja immer wieder die Frage, Frau Kuriger hat es ja fast auch gesagt im Raum, hat sich das sogenannte bürgerliche Feuilleton vielleicht ein Stück weit auch überlebt und brauchen wir vielleicht auch andere Formen der Kulturkritik? Weil mir ist jetzt aufgefallen, ich war jetzt im Film Tar, also ein klassischer Kulturfilm, bei dem ich dann im Nachgang bei Überlegen darüber auf YouTube so tolle Videos gefunden habe, wo mir dann einzelne Menschen erklären, warum jetzt dieses Stück, was Cate Blanchett als Pianistin dann, oder Dirigentin, die aber auch Pianistin ist, vorspielt, in den verschiedenen Formen, warum das im Film so vorkommt. Und das habe ich in dieser Tiefe in keinem deutschen Feuilleton lesen können. Und da fehlt es mir dann auch manchmal so ein bisschen vielleicht an Fantasie der Macher, die sich dann eben immer noch in diesen klassischen Rezensionen aufhalten. Oder ist das vielleicht vorstellbar, dass sich da wirklich vieles eigentlich mal ändern müsste und man müsste viel mehr Kreativität in neue Formen der Kulturkritik stecken?
Das finde ich absolut, ja. Aber das ist natürlich, das setzt voraus, dass die Medienhäuser auch Chefs generieren, die eine Offenheit haben, auch einen Willen entwickelt und sehen, es ist gar nicht nur ein Problem des Geldes. Es ist eine Einstellungsfrage, dass man nicht nur an Facts und Figures glaubt und die Kultur als einen Soft-Faktor, einen weichen Faktor immer ganz am Schluss kommt. Ich meine, das ist das Problem, es ist ein gesellschaftliches Problem.
Ich glaube, da haben Sie völlig recht. Das ist genau der Punkt. Ich denke, dass eine Demokratie ohne Journalismus einfach nicht vorstellbar ist. Und ich würde sagen, die Presse ist sozusagen immer noch das Korrektiv. Man sagt oft vierte Gewalt im Staat. Also es geht eigentlich um die Demokratie hier. Und wir haben vorhin gesagt, das wird schlecht bezahlt, das Engagement. Wenn Sie mal gucken bei investigativen Geschichten. Also ich habe im letzten Jahr eine Geschichte gemacht über den deutschen Venedig-Pavillon bei der Biennale, der in mehrfacher Hinsicht skandalös war. Und da sitzen Sie dann nicht irgendwie 4 Wochen dran, da sitzen Sie 3 Monate dran, um das alles wasserdicht zu kriegen. Irgendwann haben sie es auch mal wasserdicht. Aber das, finde ich, ist eine Arbeit, die sozusagen wirklich in diesem trüben Gewässer, in dem viele in Politik, Wirtschaft, aber auch in der Kultur, gibt es auch furchtbare Dinge. Es gibt Missbrauch. Wir haben das gesehen bei einzelnen Galerien kürzlich. Und bis zum höchsten Niveau gibt es auch in der Kultur sozusagen Dinge, die aufgeklärt werden müssen. Ja, wer soll die aufklären? Ja, die Kultur selber, die investigativen Journalisten. Also die Vorstellung, die Kultur sei irgendwie so ein reiner Ort, das Feuilleton sei so eine wunderbare ätherische Fläche, wo dann irgendwie schlaue Menschen irgendwas absondern. Nein, also im Kulturbetrieb passieren furchtbare Dinge. Und ich glaube, das, was auch meine Vorrednerin eben doch angedeutet hat, die Bedeutung des Journalismus, die ist hoch. Und es wäre einfach schön, wenn auch die jetzt junge Generation, die jetzt nachwächst, das verstehen würde, dass wenn es das nicht mehr gibt, dann werden viele Geschichten nie aufgeklärt werden. Und das wäre unendlich traurig. Und deshalb haben wir jetzt hier auch, glaube ich, gar kein sozusagen Salongespräch. Müsste das Feuilleton sich ändern? Was gäbe es für Form und so weiter? Das ist alles wichtig und gut. Aber es geht wirklich um das Herz der Demokratie. Und bezahlt wird sowieso nicht. Aber es sollte zumindest möglich sein. Heutzutage sehen Sie ja immer dann einen Verbund aus Süddeutscher Zeitung und ARD und ZDF und so. Da gibt es ja verschiedene Verbünde. Ich mache meine Geschichten selber. Da sind Sie Monate dran. Es gibt Geschichten, da sind Sie ein Jahr dran, bevor es rauskommt. Dann kommt es aber auch was raus. Und ich finde schon, es wäre zumindest schön, wenn dies anerkannt würde. Letztlich geht es darum, dass man einfach das machen muss, was man für richtig hält. Also ich tue das, was ich für nötig halte. Und wenn ich auf dem Kontostand gucken würde, würde ich was anderes machen.
Mhm. Nun sind wir uns wahrscheinlich doch relativ einig, man bräuchte mehr Anerkennung für Journalistinnen und Journalisten, auch Anerkennung in Bezug von Geld. Was würden Sie sich denn sonst noch, vielleicht jetzt hier in so einer letzten Runde, was würden Sie sich denn wünschen für jetzt, was müsste jetzt eigentlich passieren darüber hinaus?
Also ich würde mir mehr Mut wünschen bei Ressortleitung oder Redaktionen, dass man an Geschichten glaubt, auch wenn sie jetzt nicht den wichtigsten und berühmtesten Künstler oder die berühmteste Künstlerin behandeln, sondern dass man auch sich traut, mehr Nischen zu schauen und so eine Vielseitigkeit von Feuilleton auch wieder zulassen kann. Ich würde ein bisschen auch hoffen, glaube ich, dass wir haben vorhin von dieser Übergangsphase gesprochen, die gibt es ja tatsächlich und wir müssen auch gar nicht so sehr um das Schwarmwissen im Internet oder diese Nerdigkeit im Internet, die Sie gerade beschrieben haben mit dem Beispiel Tar, dagegen muss das Feuilleton, glaube ich, gar nicht ankämpfen. Im Zweifelsfall kann man da immer noch Artikel schreiben, wo auch auf diese Ecken im Internet hingewiesen werden wird, wo man dieses Wissen finden kann. Ich würde mir aber wünschen, dass wir diese Monetarisierung so ein bisschen versuchen, nicht als das Wichtigste zu sehen, sondern eben tatsächlich ja dieser gesellschaftliche Auftrag, dieser demokratische Auftrag, der ist, es klingt ein bisschen kitschig, aber es ist natürlich total richtig. Und ich glaube, man muss wirklich auch ein Gegengewicht zu Instagram und TikTok schaffen, wo ja suggeriert wird, dass das, was da passiert, auch Journalismus ist. Und das wäre mir für die junge Generation irgendwie wichtig, da den Unterschied zu machen. Ja, dass wenn man Produkte in die Kamera hält oder Tanzvideos macht, dass das noch keine wirklichen journalistischen Inhalte sind oder wissensvermittelnde Inhalte. Und dass es da noch einen Unterschied gibt, ohne das eine schlecht reden zu wollen. Ja. Aber diesen Unterschied, der muss gemacht werden.
Ja, ich würde mir auch auf jeden Fall mehr Mut wünschen, mehr Kreativität und vielleicht auch ein bisschen Mut zum Verriss manchmal auch. Also gerade in der Populärkultur fehlt mir auch manchmal ja die schlaue Gegenrede, warum etwas vielleicht doch nicht ganz so toll ist, wie der Hype sagt. Frau Kuriger, Sie haben das letzte Wort. Sie hatten das erste Wort, Sie haben auch das letzte Wort. Ja. Was würden Sie sich denn wünschen?
Ja, ich wünsche mir auch, dass wieder Begeisterung herrschen darf. Eben, es wird schnell gesagt, man darf doch auch Verrisse schreiben. Nein, mir fehlt mehr Begeisterung. Die Zeitung muss auch irgendwie wünsche ich mir, dass da eine Erneuerungswelle kommt, die auch mit Begeisterung für die Kunst, für die Künstlerschaft, für Ideen, die mit unserem Leben zu tun haben und uns vorwärts bringen sollen, wenn da ein Schub passieren würde und nicht nochmals eine schlechte Kritik oder ein Verriss. Das bringt uns nicht vorwärts.
Ein flammendes Plädoyer zum Schluss. Das war nach Redaktionsschluss heute mit der Kuratorin Bietsche Kuriger und den Journalisten Werner Bloch und Laura Ewert. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, einmal Lust bekommen haben, selbst dabei zu sein, dann schreiben Sie uns doch an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Bis zum nächsten Mal, sagt Brigitte Beetz.